Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Oh, 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 Donald Trump. Wir haben heute den Eindruck, der US-Präsident schlägt nur noch wild um sich. Gegen Twitter, gegen politische Gegenspieler, gegen China, gegen die geltenden Gesetze. In den USA geht gerade so viel vor sich, angefangen beim brutalen Polizeieinsatz, bei dem der Afroamerikaner George Floyd gestorben ist Anfang der Woche. Dann heute die Festnahme eines CNN-Kamerateams.
I'm sorry?
You're under arrest.
Okay.
Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir?
Und schaut mal, was bei Twitter da heute bei Trump los war. Deswegen nehmen wir uns etwas Zeit mit unserem Korrespondenten in den USA. Wir schalten für den Update-Podcast nach Washington. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team ist auch dabei. Deutscher Müll, der auf Reisen geht. Damit hat sich Greenpeace beschäftigt und du auch.
Wir sind nämlich sogar Europameister im Plastikmüll exportieren. Viel davon geht mittlerweile nach Malaysia. Und da hat sich die Naturschutzorganisation mal angeschaut, was da so passiert mit dem Müll. Und der landet leider auch in der Umwelt und macht da ziemliche Probleme.
Das ist Thema im Podcast des Updates. Und wir sprechen heute Abend über das We Are One. Das ist ein globales Filmfestival auf YouTube.
Hello, I'm Robert De Niro and we are one.
Welcome to the festival and seamo uno.
Hola, ¿cómo están? I am Diego Luna and we are one.
Ja, weil so viele Filmfestivals ausfallen dieses Jahr wegen Corona, ziehen die Filme eben um ins Netz. Wie das gehen soll, das hört ihr auch hier bei uns im Podcast zum Update vom 29. Mai 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Meine Producerin Ming-Tu und ich, wir haben diese Woche mehrfach mit offenem Mund vor den Computern gesessen, fassungslos über das, was da gerade in den USA abgeht. Anfang der Woche das Video von einem brutalen Polizeieinsatz, bei dem der Afroamerikaner George Floyd gestorben ist. Und seitdem brennt Minneapolis. Riots, also Proteste, Plünderungen, gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und den Ordnungskräften. Und heute Morgen dann die Festnahme eines CNN-Reporter-Teams live im Fernsehen.
We walked away. I'm sorry?
You're under arrest.
Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir?
Die Kamera läuft weiter. Die läuft sogar noch richtig lang weiter. Später sehen wir dann, wie sie weggetragen wird von einem Polizisten. Es war der schwarze CNN-Reporter Omar Jimenez und sein Team, die da eben festgenommen wurden. Und dann eben auch noch der Kampf zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Social-Media-Netzwerk Twitter. Einer seiner Tweets wurde gesperrt mit dem Hinweis, dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Es gibt so viel zu besprechen heute Abend mit unserem Korrespondenten in den USA, Jan Bösche. Guten Abend nach Washington.
Guten Abend.
Was ist denn da los? Also ein Reporter und sein Team werden live im Fernsehen abgeführt. Das kocht gerade hoch. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, das war ja wirklich eine sehr ereignisreiche Nacht in Minneapolis. Es hat Brände gegeben, eine Polizeiwache wurde gestürmt und diese Festnahme ereignete sich dann am frühen Morgen, als die Staatspolizei und dann auch die Nationalgarde versucht haben, in diesem Viertel von Minneapolis wieder für Ruhe zu sorgen. Mit großen Mannschaftsstärken wurden dort die Straßen geräumt. Und im Rahmen dieses Einsatzes kam es dann auch zu dieser Festnahme. Man hat gerade gehört, das Ganze lief eigentlich ziemlich friedlich ab. Sowohl Reporter als auch Polizist waren sehr friedlich. Das Team von CNN ist dann kurze Zeit später auch wieder freigekommen. Der Gouverneur hat sich gerade auch dafür nochmal entschuldigt, Tim Walz sein Name, er sagte, sowas dürfe nicht passieren.
Tagelange gewaltsame Proteste nach dem Tod von George Floyd bei dieser Festnahme und das nicht nur in Minneapolis, die Proteste, sondern auch in anderen Städten in den Staaten. Beschreib mal die Situation, entlädt sich da gerade angestauter Frust über die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA oder steckt da mehr dahinter?
Ja, dieser Frust ist schon das Meer sozusagen, das dahinter steckt. Es ist wirklich eine Erfahrung, die Afroamerikaner, die Schwarze hier in Amerika immer wieder machen. Und es gibt jeden Tag neue Beispiele dafür, dass die Polizei Schwarzen gegenüber härter zugreift, eher zur Waffe greift, eher schießt. Es gibt immer wieder Beispiele, dass besonders die Afroamerikaner betroffen sind von der Polizeigewalt. Ich habe die Tage mal eine Statistik gelesen, dass für junge Afroamerikaner in den USA ist Polizeigewalt einer der Top-Gründe, ums Leben zu kommen. Und das ist natürlich ein Zustand, der beschäftigt die Leute, der regt die Leute auf, den erspüren sie im Alltag. Aber solche Ereignisse wie dieser Tod von George Floyd entladen dann diese aufgestaute Spannung, diesen Zorn, diese Aggression. Und dann kommt es eben halt zu solchen Demonstrationen. Große Demonstrationen friedlich, dann aber auch in den Nächten immer wieder zu Ausschreitungen und zu Plünderungen. Dass die große Frage ist, wozu führt das am Ende? Also wann wird es in diesem Land mal eine Debatte geben, nicht nur nach diesen Ereignissen so wie jetzt, sondern wirklich mal eine tiefgreifende Debatte, was geändert werden muss, damit es nicht mehr zu solchen Polizeiübergriffen kommt.
Also man könnte ja zum Beispiel über die Polizisten sprechen, die für den Tod von George Floyd verantwortlich sein sollen. Die wurden suspendiert, sind aber auf freiem Fuß. Gibt es da weitere Entwicklungen?
Ja, das ist ja der Auslöser dieser Empörung, dass die Polizisten, die wirklich vor laufender Kamera George Floyd mehr oder weniger umgebracht haben, dass die immer noch auf freiem Fuß sind. Anwälte sagen, in anderen Fällen, wenn das keine Polizisten gewesen wären, wären die Verdächtigen längst im Gefängnis. Und das Argument der Staatsanwaltschaft, dass man weitere Argumente, weitere Beweise sammeln wolle, das wird da nicht gelten gelassen. Die Offiziellen jetzt wieder bestätigen, dass diese Ermittlungen mit Hochdruck vorangetrieben werden und dass man möglichst schnell zu einer Lösung kommen muss. Aber natürlich ist das ein Problem von Rechenschaft von Polizisten. Wie werden sie zur Rechenschaft gezogen? Was passiert, wenn es Klagen gegen sie gibt? Gerade der Polizist, den wir in diesem Video sehen, der mit seinem Knie auf dem Hals von George Floyd kniet und ihn damit sozusagen erstickt, der hat eine lange Liste von Klagen gegen ihn. Es hat immer wieder Vorfälle gegeben, wo sich Leute über ihn beschwert haben in der Vergangenheit. Aber die Polizeiführung hat dann doch nichts unternommen.
Nochmal zurück zu den Protesten. Jetzt hatte Trump in Richtung der Protestierenden auf Twitter gedroht. Once the looting starts, the shooting starts. Also bei Gewalt und Plünderungen wird es Schüsse geben. Das ist eine klare Drohung. Twitter hat deswegen den Tweet von Donald Trump als gewaltverherrlichend gekennzeichnet. Trump war vorher schon sauer auf Twitter, nachdem einige seiner Tweets mit Faktenchecks versehen worden sind. Jetzt hat er zum Gegenschlag ausgeholt mit einem Dekret. Worum geht's in diesem Dekret?
Es geht um ein Problem, was Konservative und auch was Trump schon länger beklagen. Sie fühlen sich von den Social-Media-Anbietern hier im Land benachteiligt. Sie haben das Gefühl, dass sie dort auf diesen Plattformen zensiert werden. Und am vergangenen Wochenende hatte Trump eine ganze lange Liste, eine ganze Latte von Tweets veröffentlicht über Briefwahl in den USA und hat behauptet, da das sei ein Tor für Wahlfälschung. Und da gab es denn sozusagen nach mehreren Tagen von Twitter diesen Faktencheck. Er regt sich auf, er möchte sozusagen sich wehren dagegen und hat darum jetzt einen Erlass, ein Dekret auf den Weg gebracht. In dem steht ehrlich gesagt nicht viel drin. Darin steht nur, dass die Behörden prüfen sollen, ob sie diese Anbieter regulieren könnten. Und die große Frage ist, wie viel Erfolg das wirklich hat und was das am Ende für Konsequenzen hat.
Also können die Behörden das überhaupt überprüfen und wird das nicht sowieso vom Kongress sofort wieder kassiert?
Das große Problem ist, Grundlage dieses Dekrets ist ein Gesetz, was den Social-Media-Anbietern Freiräume lässt. Das stammt aus dem Jahre 1996 und dieses Gesetz kann wirklich nur der Kongress ändern und die Frage ist, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Die grundsätzliche Frage ist, was können die Behörden hier überhaupt gegen Social-Media-Anbieter tun? Rechtsexperten weisen darauf hin, dass die Meinungsfreiheit hier in den USA sehr weit ausgelegt wird und sogar auch für Unternehmen ausgelegt wird. Das heißt, auch Twitter selber als Unternehmen hat ein Recht auf Meinungsfreiheit. Deswegen sagen Rechtsexperten, jeder Versuch, das zu beschränken, wird auf jeden Fall vor Gericht scheitern.
Und auch deine Einschätzung, warum macht Trump das? Weil er ist doch eigentlich einer der größten Profiteure von Twitter. Er kann es ja immer und immer wieder nutzen.
Er nutzt es auch. Sein Twitter-Account hat ihn groß gemacht, natürlich. Nein, hier geht es um persönliche Befindlichkeit. Hier geht es darum, schnelle Punkte zu sammeln. Es geht gar nicht am Ende darum, ein Gesetz zu ändern. Es geht darum, seiner Anhängerschaft zu zeigen, ich bin euer Mann, ich wehre mich, ich lasse mich nicht unterkriegen. Donald Trump hat immer gesagt, er kneift nicht, er zieht sich nicht zurück. Wenn er angegriffen wird, schlägt er doppelt so hart zurück. Das kriegt jetzt Twitter zu spüren.
George Floyd, die Proteste, eine Festnahme eines Reporterteams und der große Twitter-Streit. Unser Korrespondent in den USA, Jan Bösche, live aus Washington. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir Deutschen, wir sind Plastikmüll-Europameister. Über 200 Kilo an Plastikmüll verursachen wir pro Jahr, pro Person. Und egal, wie gut wir das Zeug trennen, nur ein Teil davon wird recycelt. Der Großteil wird verbrannt. Und etwa 10-15% des Plastikmülls werden exportiert ins Ausland. Früher viel nach China, aber die haben vor rund 2 Jahren gesagt, wir wollen keinen ausländischen Plastikmüll mehr haben. Der Import wurde verboten. Und jetzt landet unser deutscher Müll in anderen Ländern, richtet dort offenbar ziemliche Schäden an für Menschen und für Umwelt. Die Umweltorganisation Greenpeace hat dazu in Malaysia Mülldeponien untersucht und einen Bericht veröffentlicht. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team. Warum Malaysia?
Malaysia ist inzwischen das Land, das am meisten Plastikmüll importiert. Und dort hat sich Greenpeace 3 verschiedene Mülldeponien und die Umgebung angeschaut. Die haben zum einen den Müll selber untersucht und da haben sie dann Müll entdeckt aus den USA, aus Australien, Neuseeland, der Schweiz, England, Japan, aber eben auch aus Deutschland, sagt Manfred Sanden. Der ist der Chemiefachmann bei Greenpeace Deutschland und war bei den Untersuchungen in Malaysia dabei.
Mein liebstes Beispiel ist immer die Capri-Sonne-Tüte mit einem Strohhalm drin. Aber wir haben auch Schafskäseverpackungen, Kartoffelnetze, Rama, Margarine. Also eine ganze Menge an Verpackungen, die offenbar Lebensmittel enthalten haben oder auch Reinigungsmittel.
Ja, und dann haben die Greenpeace-Mitarbeiter jeweils auf der Deponie selber, aber auch in der Umgebung Proben entnommen, also Proben vom Boden und auch aus Gewässern, Teichen und Flüssen in der Nähe. Die haben sie dann später analysiert und bei 2 von diesen 3 Deponien haben sie dann auch Schadstoffe im Boden und im Wasser gefunden.
Was für Schadstoffe sind das?
Das sind zum Beispiel Schwermetalle wie Cadmium und Blei, aber auch sogenannte bromierte Flammschutzmittel. Das sind Chemikalien und Stoffe, die auch in der Plastikproduktion eingesetzt werden. Und die sind dann auch wohl deshalb in der Umwelt dort zu finden, weil der Müll auf diesen Deponien immer wieder angezündet und abgefackelt wird. Und dadurch verbreiten sich die Schadstoffe dann über die Luft, über den Boden und eben auch über die Gewässer. Und das ist natürlich für die Umwelt, aber auch für die Menschen sehr, sehr gefährlich.
Besonders schlimm wird es, wenn sie in die Nahrungskette gelangen. Und in die Nahrungskette gelangen sie zum Beispiel darüber, dass Hühner in der Umgebung dieser Deponien leben, solche Substanzen aufnehmen und dann findet man sie in den Eiern wieder.
Wieso importieren Länder wie Malaysia diesen Müll eigentlich? Was haben die davon?
Ja, der Müll landet nicht komplett auf den Deponien dort, sondern erstmal wird der Müll, der dann zum Beispiel aus Deutschland in Malaysia ankommt, sortiert und zum Teil wird er auch recycelt. Laut Greenpeace sind das 30% des Plastikmülls, der recycelt wird. Also das heißt, dieses recycelbare Plastik, das sind zum Beispiel Folien oder PET-Flaschen, das wird dort zerkleinert, zu so kleinen Pellets verarbeitet und das geht dann oft weiter nach China, woraus dann zum Beispiel wieder neuer Kunststoff gemacht wird. Und damit lässt sich natürlich auch Geld verdienen, deswegen importieren die das. Aber es bleibt auch noch eine ganze Menge eher schlechtes Plastik übrig. Also zum Beispiel verschmutzte Kunststoffe oder Plastikmixe, die nicht recycelbar sind. Und das landet dann eben auf diesen Deponien und führt zu den entsprechenden Problemen in der Umwelt.
Was kann denn getan werden, damit sich die Situation bessert und der Müll und die Schadstoffe nicht mehr in der Umwelt landen?
Also eine Möglichkeit wäre es, die Kontrollen schon vor dem Export in Deutschland zu verschärfen. Es ist nämlich so, dass ein deutscher Abfallhändler Plastikmüll nur dann ins Ausland schicken darf, wenn er im Zielland auch recycelt wird. Wenn er aber auf Deponien landet, dann ist das illegal. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes ist es aber so, die Händler, die illegal Müll ins Ausland schaffen, die werden wohl nur selten erwischt und es werden auch nur selten Bußgelder verhängt. Da könnte man noch genauer kontrollieren. Und Greenpeace fordert aber auch noch was anderes, nämlich, dass Länder wie Deutschland, von denen der Müll kommt, in Malaysia mithelfen, die Schadstoffe wieder zu beseitigen.
Unserer Meinung nach sind die Länder, die ihren Müll dort abladen, auch mitverantwortlich dafür, dass der Dreck weggemacht wird und dass da eine fachgerechte Sanierung stattfindet.
Ja, und was vielleicht auch noch eine Besserung bringen wird, die internationalen Regeln für den Müllexport, die werden sich ab dem kommenden Jahr verschärfen. Ab 2021 muss der Import von gemischten oder nicht recycelbarem Plastikmüll von den Empfängerländern vorab ausdrücklich genehmigt werden. Also das heißt, das könnte es ein bisschen schwerer machen, das Zeug dann einfach so nach Südostasien zu schicken.
Und dann ist es natürlich immer sinnvoll, erst gar nicht so viel Plastikmüll zu produzieren. Wir alle können Müll vermeiden. Wie das geht, da findet ihr einige Beispiele bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de. Einfach mal nach Zero Waste suchen, da findet ihr einige Artikel zum Thema.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Berlinale, die hatte ja noch Glück am letzten Tag des Festivals. Am 1. März, da gab es den ersten bestätigten Covid-19-Fall in der Hauptstadt. 2 Wochen später haben dann die Kinos bundesweit geschlossen. Das Filmfestival von Cannes hat es hart getroffen. Eigentlich sollte es Mitte Mai stattfinden. Das größte, bunteste, schillerndste Filmfestival der Welt, traumhaft gelegen, direkt am Mittelmeer. Es wurde verschoben und ob es im Herbst dann stattfinden kann, das ist noch offen. Ab heute Abend aber gibt es ein weltweites Filmfestival im Netz, auf YouTube. We Are One Global Film Festival heißt das. Und Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner hat sich das Programm schon mal genauer angeschaut. Anna, was ist das für ein Festival?
Hey, das ist ein digitaler Zusammenschluss von über 20 großen Filmfestivals aus der ganzen Welt. Die Berlinale ist dabei, Cannes natürlich, Venedig, Toronto, London, Mumbai, Tokio, Sundance, Jerusalem und dann noch ein paar andere. Jedes Festival hat ein paar Veranstaltungen kuratiert und drückt damit natürlich diesem We Are One Global Film Festival einen ganz individuellen Stempel auf. Und so unterschiedlich ist dann am Ende auch die Programmierung.
Was wird denn alles gezeigt?
Das sind Entdeckungen der Festivals, die man jetzt nicht entdecken kann, weil die Festivals nicht stattfinden. Es sind allerdings nicht die großen Namen, sondern eher so Repertoire- oder Schaufensterfilme, über die man auf den großen Festivals ja in so Nebenreihen stolpert. Oder tatsächlich auch ein paar alte Sachen. Die Berlinale zum Beispiel, die streamt Ulrike Oettingers Klassiker des neuen deutschen Films Bildnis einer Trinkerin. Der Film ist aus dem Jahr 1979. Und sie streamt auch zwei Gespräche, einmal zwischen Ang Lee und dem japanischen Regisseur Kore-eda Hirokazu und zwischen Olivier Assayas und Claire Denis. Guillermo del Toro kommt zu Wort, die Schauspielerin Tessa Thompson unterhält sich mit Jane Campion oder auch Jackie Chan. Allerdings sind das alles Mitschnitte aus Festivals, vergangener Festivalausgaben. Aber für Cineasten trotzdem die Möglichkeit, da gebündelt die Legenden vor und hinter der Kamera mal beim Einsatz zu beobachten. Und so die ganz großen Wettbewerbsfilme, auf die vielleicht der ein oder andere gehofft hat, die gibt's nicht. Da ist die rechte Frage zu kompliziert und die sollen dann doch irgendwann noch mal im Kino kommen. Ja, kann zum Beispiel, die schicken auch tatsächlich nur ein paar Kurzfilme aus den vergangenen Jahren und eine Masterclass. Aber aus filmischer Sicht runtergebrochen sind es 13 Weltpremieren und 31 Online-Premieren. Da ist ein bisschen was schon auf jeden Fall dabei.
Hast du denn einen Geheimtipp für uns?
Also ich werde mir tatsächlich einen Dokumentarfilm angucken, Iron Hammer, über den chinesischen Volleyballstar Zhen Langping. Oder, da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf eine israelische Fernsehserie, Neo-Noir-Thriller Losing Alice. Das ist so eine weibliche Faustvariante auf Hebräisch. Da gibt es am Wochenende irgendwann die erste Folge.
So, also das Ganze ist auf YouTube. Kann sich da einfach jeder reinklicken?
Ja, das Festival findet komplett online statt und ist wirklich für jeden frei zugänglich, der Internet hat. Und es kostet auch nichts. Man kann über einen Button an der Seite spenden an Covid-19-Hilfsmaßnahmen der WHO. Allerdings, und da imitiert das Festival dann doch die physische Ausgabe, es gibt ein Schedule, also einen genauen Plan, wann was kommt. Jeder Film ist tatsächlich zeitlich programmiert und hat nach amerikanischer Ostküstenzeit gerechnet einen festen Sendeplatz. Die meisten Filme werden für die Dauer des Festivals auch danach noch on demand nach der Premiere verfügbar sein, wenn man mal keine Lust hat, mitten in der Nacht aufzustehen, wenn der Film abends um 20 Uhr in New York Premiere hat. Mhm. Aber das soll natürlich das Gemeinschaftsgefühl aller Cineasten rund um den Globus stärken.
Ist also Streaming eigentlich ganz lukrativ als Modell für die Zukunft?
Also für die Streaming-Portale auf jeden Fall, für die Kinos natürlich nicht, denn die bleiben ja hier komplett außen vor. Und als Festival-Erfahrung taugt so eine Online-Variante auch nur so halb, denn es geht ja gerade bei einem Filmfestival um dieses Kollektiverlebnis. Egal, ob du jetzt irgendwie in der Schlange anstehst, um den neuesten Film zu gucken oder eben dann, wenn der Vorhang sich öffnet und das Festival-Logo über die Leinwand tanzt und die Gespräche danach natürlich, also der direkte Austausch mit den Machern der Filme und natürlich auch mit den Kollegen, das fehlt bei dieser Online-Variante natürlich schon.
Heute Abend, amerikanische Ostküstenzeit, startet das We Are One Global Film Festival auf YouTube. Alle Infos mit allen Spielzeiten der Filme und Panels gibt's auf weareoneglobalfestival.com.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova. Am Freitag das Update. 4:0 ist es ausgegangen. Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln. Und Wolfsburg ist damit weiter auf Platz 1 der Tabelle. Ist 11 Punkte vor den Bayern. Und hier geht es nicht um die Männer, sondern um die Fußballerinnen, wohlgemerkt. Denn die Liga der Frauen startet heute wieder, 2 Wochen nach den Männern. Sharon Beck vom SC Freiburg hat sich vor dem Start dieses Spieltages im SWR geäußert und ist nicht so richtig begeistert.
Ich weiß nicht, für mich kommt es halt rüber, dass die Gesundheit hinten angestellt wird und dass es einfach jetzt nur darum geht, dass diese Liga irgendwo auch durchgezogen wird.
Wir sprechen über die Wiederaufnahme des Ligabetriebes bei den Frauen mit Anna Dreher, Sportredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind denn alle Spielerinnen so wenig begeistert davon, dass es wieder losgeht mit der Fußball-Bundesliga bei den Frauen?
Also meinem Eindruck nach freuen sich die meisten Spielerinnen insgesamt darauf, dass es wieder losgeht mit der Bundesliga, sind aber tatsächlich ziemlich zwiegespalten, weil die Umstände eben so anders sind, als es bei den Männern der Fall ist, weil die Frauenfußball-Bundesliga ja keine Profiliga ist, Wir haben zwar Teams in dieser Liga wie der VfL Wolfsburg und der FC Bayern, da kann man schon davon sprechen, dass das tatsächlich auch Profiteams sind. Die anderen 10 Clubs haben aber einen Großteil von Spielerinnen, die nebenher noch arbeiten. Das heißt, da gibt es vereinzelt Profis, die sich ganz auf den Fußball konzentrieren. Der Rest aber muss nebenher noch entweder für den Moment oder eben schon mit Weitblick gucken, dass man nebenher noch ein Standbein sich aufbaut. Und da prallen dann eben, so hat es zumindest Nationalspielerin Turit Knag von der SGS Essen im Gespräch mit mir gesagt, zwei Lebenswelten aufeinander.
Also die Frauen haben, genau wie die Männer, ein Hygienekonzept, keine Zuschauer, regelmäßig die PCR-Tests und eben die Quarantäne vor den Spielen. Warum ist die Quarantäne ein besonderes Problem für die Spielerin?
Weil ein Großteil der zwar professionell trainierenden Spielerin, aber eben nicht professionell bezahlten, noch arbeiten muss, studiert oder zur Schule geht. Und da haben dann in dieser Jahreszeit einige Abschlussprüfungen gehabt oder können eben nicht so einfach in Quarantäne-Homeoffice wechseln. Das ist wahrscheinlich vielen gar nicht so bewusst, weil man natürlich immer die Männer im Kopf hat, die tatsächlich hauptberuflich kicken. Aber bei den Frauen gibt es eben Spielerinnen, die noch arbeiten. Und da sind Polizistinnen dabei, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Büroangestellte. Und je nachdem ist eben Präsenz im Job gefordert. Also jemand, der jetzt im medizinischen Bereich arbeitet, der kann natürlich gerade in der Corona-Krise nicht einfach sagen, ich bin jetzt mal 4 Wochen Fußball spielen. Und die müssen dann jetzt eben Urlaub nehmen. Zumal es ja nicht nur um diese eine Woche der Isolation vor dem Neustart geht. Die Saison soll bis 28. Juni beendet sein. Das heißt, der Spielplan ist extrem eng. Und in dieser ganzen Zeit soll der Außenkontakt zur Wahrung dieses Hygienekonzepts ja so gering wie möglich gehalten werden. Und das ist eben dieses große Problem, warum auch im Prinzip dieses Hygienekonzept zwar weitgehend auf die Frauen übertragen werden kann, aber sich so ausklinken wie die Männer und zu sagen, okay, das ist jetzt eben eine besondere Phase und da wird das erfordert, das ist für die Frauen nicht so einfach.
Und da zählt natürlich auch nicht das Argument, die Frauen werden genauso behandelt wie die Männer, weil sie werden eben nicht genauso behandelt, sie werden nämlich nicht genauso bezahlt und brauchen eben noch die anderen Jobs.
Klar, also man kann in dem Fall schon sagen, Gleichberechtigung ist zumindest der Anspruch und ich finde, das ist auch wichtig, das ist auch ein wichtiges Signal. International starten die Deutschen ja als erste Frauenliga wieder mit den höchsten 3 Männerligen hierzulande, gehören die dann auch international überhaupt ja zu den wenigen, die wieder beginnen. Da kann man schon sagen, dass es ein großes Signal ist, dass man sagt, die sind uns genauso wichtig, die sollen auch beginnen. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, man kann sich natürlich durchaus fragen, ob das tatsächlich Gleichberechtigung ist, wenn die Ansprüche zwar die gleichen sind, aber die Voraussetzungen so unterschiedlich.
Ist es denn nur dieser Gleichberechtigungsgedanke, dass es bei den Frauen auch wieder losgeht oder gibt es auch wirtschaftliche Gründe? Weil bei den Männern geht es ja auch darum, dass die Saison wegen der Fernsehgelder zu Ende gespielt werden soll und die Frauen werden ja nun mal nicht im Fernsehen übertragen. Also gibt es wirtschaftliche Gründe?
Die Frauen werden schon, muss ich Sie kurz korrigieren, werden schon auch übertragen auf Eurosport, das Freitagsspiel und teilweise in der Sportschau am Samstag und dann eben im Stream. Aber natürlich sind die Summen da bei weitem nicht so entscheidend wie bei den Männern. Und auch die Frage nach Zuschauern im Stadion, das spielt nicht so eine große Rolle, weil die Kapazitäten natürlich ganz andere sind und auch die durchschnittlichen Zuschauerzahlen. Also da bewegt man sich insgesamt einfach in komplett anderen Dimensionen. Ich könnte jetzt nicht mit absoluter Gewissheit sagen, wie teuer und wie existenzbedrohend ein Abbruch der Saison für die Vereine geworden wäre. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Clubs der Frauenfußball-Bundesliga, die nicht an Lizenzvereine gebunden sind, haben meistens, wenn man jetzt an Potsdam denkt zum Beispiel, ein Netz aus vielen mittelständischen Unternehmen, die hier Sponsoren sind. Und wenn es denen schlecht geht, dann fragen die sich natürlich nochmal doppelt, ob sie die Unterstützung im Sport weiter aufrechterhalten können. Insofern schätze ich schon, dass es auch um wirtschaftliche Fragen ging, warum man die Saison jetzt sportlich auch beenden will.
Anna Dreher, Sportredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung über die Wiederaufnahme des Ligabetriebes in der Frauenfußball-Bundesliga.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einer ist schon etwas älter, so um die 60, sitzt immer auf dem Balkon rum und raucht, lebt anscheinend allein. Nebenan wohnt eine Frau, die ist so um die 30, die lässt sich selten blicken, vielleicht wohnt sie auch noch woanders und nur ab und zu ist sie hier in diesem Haus. Über all unsere Nachbarn haben wir so unsere Vorstellungen und wenn wir sie nicht kennen, dann sortieren wir sie irgendwie ein. Vielleicht sind da auch ein paar billige Vorurteile dabei, aber wir konstruieren uns eben in unserem Hirn aus den wenigen Informationen, die wir sehen, eine komplette Lebensgeschichte. Heute ist der Tag der Nachbarn und unser Reporter Martin Krinner hat sich heute mit einem Mann unterhalten, dessen Job es ist, aus vielen kleinen Hinweisen ein Persönlichkeitsbild zu konstruieren. Und mit einem Mann hat er gesprochen, der nach einiger Zeit festgestellt hat, dass er einen ganz besonderen Nachbarn hat.
Im Jahr 2011 ist Ronny in ein Hochhaus in Berlin gezogen. 5. Stock. Und ganz oben in der 18. Etage, da war die Wohnung von Chris. Die beiden sind sich zwar häufiger mal im Haus über den Weg gelaufen, aber so richtig kennengelernt haben sie sich dabei nicht.
Man hat sich im Fahrstuhl häufiger mal getroffen, so wie das in so einem 18-Geschosse so ist. Und da sagt man sich einfach guten Tag.
Es war ein typisches Verhältnis zwischen Nachbarn. Man sieht sich, man kennt sich, mehr ist aber auch nicht. 2 Jahre lang geht das so und 2 Jahre lang hat Ronny Zeit, sich ein Bild von seinem unbekannten Nachbarn zu machen.
Ja, eine coole Socke, kann man schon sagen. Er passte einfach nach Berlin-Friedrichshain. Ein cooler, unangepasster Typ.
Groß, blond, breitschultrig und tätowiert bis an die Unterarme. Dass er seine Brötchen höchstwahrscheinlich nicht am Bankschalter verdient, das war offensichtlich. Was er aber tatsächlich macht, das hat man ihm auch nicht angesehen.
Also wenn jemand Berufsraten gemacht hätte, hätte ich definitiv vieles sozusagen vermutet, aber Polizei wäre nicht dabei gewesen.
Das war aber nicht die einzige Überraschung. Denn 2 Jahre nach Ronnys Einzug haben sich die beiden durch Zufall am Kiosk getroffen. Und da haben sie beschlossen, komm, wir müssen jetzt mal ein Bierchen zusammen trinken. Und was Ronny da erfahren hat, das glaubst du nicht. Aber dazu gleich. Wer in einem Hochhaus lebt, der hat natürlich gleich ein paar Dutzend Leute in der Nachbarschaft. Aber auch sonst sind es in der Regel mehr, als wir wirklich kennenlernen können oder wollen. Trotzdem wissen wir ein paar Dinge über die anderen. Da ist zum Beispiel dieser Kerl unten, aus dessen Küche es immer ganz fürchterlich nach altem Fett riecht. Oder die Frau oben links, die manchmal nachts um 1 noch Klavier spielt. Und aus solchen Kleinigkeiten bauen wir uns dann ganze Lebensgeschichten zusammen und denken, dass wir die Leute kennen.
Weil das natürlich auch spannend ist, in die Geheimnisse oder die Biografien anderer Menschen in gewisser Weise einzudringen.
Sagt Axel Petermann. Und für ihn war es 20 Jahre lang der Beruf, sich aus wenigen Informationen ein Bild von einer unbekannten Person zu machen. Er war nämlich Fallanalytiker oder Profiler bei der Polizei in Bremen. Und wenn wir uns heute am Tag des Nachbarn ein Bild von den Leuten nebenan machen, dann kann er das ganz gut verstehen. Auch wenn er selber dazu kaum Gelegenheit hat.
Also ich bin jemand, der ganz, ganz wenig Nachbarn hat, weil wir Landschaftsschutzgebiet sind und wir sind das letzte Haus hier bei uns und um uns nur herum Natur. Aber wenn ich mit Menschen natürlich zu tun habe, frage ich mich dann auch das eine oder andere Mal schon, warum diese Person sich in dem Moment gerade so verhält, wie sie es zeigt. Und diese Spiele, natürlich, wer könnte das sein, wo könnte er herkommen, mit wem könnte er zusammen sein, die habe ich natürlich auch, aber ich muss auch eingestehen, dass ich auch sehr häufig scheitere, wenn ich es denn dann mit der Realität vergleiche.
Und er meint, dass unser Gehirn gar nicht anders kann, als sich aus einzelnen Informationen über die Nachbarn ein komplexes Bild zusammenzuschustern.
Vielleicht ist das noch etwas, was wir so aus der Vergangenheit in das heute mit herübergenommen haben. Kann ich demjenigen vertrauen? Habe ich möglicherweise Gefahren zu erwarten? Aber es kann ja auch Interesse für den anderen sein. Ja, hilft uns zu orientieren. Ich denke mal, das ist so ein Konglomerat wohl daraus.
Bei Ronny und Chris war es offensichtlich Interesse am anderen. Und bei ihrem gemeinsamen Bier haben sie erstmal festgestellt, dass sie aus der gleichen Gegend kommen.
So, nach 2 Stunden und dem ersten Bier kam man auch auf das Familienthema und es ist dann zur Sprache gekommen, dass ich dann noch einen Bruder habe, von dem ich weiß, dass es den gibt, aber den habe ich noch nie gesehen. Der ist bei der Geburt zur Adoption freigegeben worden und, ja, und dann hat er gesagt, jo, na ja, dann jetzt erzähle ich dir mal meine Geschichte. Und dann hat er genau das nochmal gespiegelt, sozusagen erzählt, dass er bei der Geburt zur Adoption freigegeben worden ist.
Und dass er aber irgendwann mal nachrecherchiert hat und rausgefunden hat, wie seine Mutter heißt.
Und dann habe ich gesagt, no, das ist ja, ja, das ist mein Geburtsname, habe ich zu ihm gesagt.
Und so haben die beiden 2 Jahre lang in Berlin, also in einer Stadt mit mehr als 3,5 Millionen Einwohnern, im selben Haus gewohnt, als Brüder, ohne es zu wissen. Also schaut euch nochmal ganz genau an, wer bei euch in der Nachbarschaft wohnt, wer weiß, was euch verbindet.
Ein komplettes Interview mit Ronny und seinem Nachbarn-Bruder Chris könnt ihr hier bei uns im Podcast hören. Dein Sonntag, plötzlich Brüder, wenn du herausfindest, dass dein Nachbar eigentlich dein Bruder ist. Findet ihr bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.